So, ich komme euch allen etwas näher, sowohl denen zu Hause als auch euch da im Saal. Schön, dass so viele da sind. Wow. genau. Mein Gebet ist, dass du, Jesus, uns berührst, dass du, Jesus, unser Herz ergreifst, dass du, Jesus, uns veränderst, dass du uns mehr von dir zeigst, dass wir dich besser kennen, besser sehen, besser verstehen können. Das habe ich zu Anna so oft gesagt. Ich bete für sie, dass sie Jesus immer besser kennen und verstehen lernt, weil das ist das Wichtigste auf der ganzen Welt. Und das ist es auf alle Fälle. Und ich bete wirklich, dass das, was Gott mir zeigt hat, uns allen, mich eingeschlossen, hilft, Jesus näher zu kommen. Weil darum geht es letztendlich. Genau. Wir sprechen ja immer wieder über die geistlichen Übungen und wie wichtig die im Alltag sind und wie wichtig es ist, dass wir da dranbleiben, einfach Gottes Nähe und Gegenwart suchen. Und ich erzähle euch wieder ein bisschen, wie meine Woche war. Ja? Es war nicht einfach. Ich war jetzt die Woche im Urlaub, weil der Hund operiert wird oder operiert worden ist. Und jetzt liegt er halt weg zu Hause in seinem Gitter, darf es nicht herumspringen, nicht laufen und gar nichts. Ja. Und die ersten zwei Tage habe ich nichts mit mir anzufangen. Ich wusste die Zeit nur blöd verplempert, weil ich so übermüdet war und ja. Bis ich dann endlich am Mittwoch, Donnerstag, habe ich dann einmal, weiß nicht, bis mich um 9 hingelegt und dann einmal bis 12, 1 geschlafen, einmal endlich Schlaf nachgeholt und das hat mir sehr geholfen. Und das Problem bei mir ist, es baut sich dann immer so ein Frust über mich selber auf und das lasse ich dann nach außen los. Ich habe eh schon gesagt, wenn ich dann Frust habe, nicht, dann schnauze ich meine Frau oder mein Kind oder sonst irgendjemand an oder spielen sich in den Gedanken nicht so schöne Sachen ab. Ja. Aber die Sache ist folgende, Leute. Die Sache ist die, ich bin dankbar, dass Gott mir zeigt, wie es in meinem Herz ausschaut. Ja? Natürlich kommen da unschöne Sachen raus, Sachen, mit denen ich keine Freude habe, wo ich mir denke, boah. Aber ich bin dankbar, weil mich das ein bisschen wieder auf den Boden zurückholt. Ja? Und mir sagt, okay, da stehst du und du brauchst Jesus. Und ich mache einfach weiter. Ich gehe einfach weiter. Neuer Tag, neues Glück. Sagt man so schön, ja. Und ich möchte euch da wirklich ermutigen, lasst euch nicht runterziehen, wenn es nicht funktioniert. Wenn ihr mal einen schlechten Tag habt, Gottes Gnade ist jeden Tag neu. Er vergibt uns immer und wir haben jeden Tag die Chance auf einen Neubeginn. Also lassen wir uns da auch nicht runterziehen mit, so wie die Stefanie gesagt hat, so mit diesen Opferdings, so, ich bin so ein armes Würsti. Nein, sind wir nicht, das stimmt nicht, wir sind das nicht. Bei Jesus sind wir es nicht und er kann uns helfen. Wenn wir das glauben, kann er uns helfen, dass wir da rauskommen. So, den Bibeltext brauche ich jetzt von der Ruth, bitte. Kolosserbrief ist eine sehr bekannte Bibelstelle. Ein Christus-Hymnus, sagt der Theologe dazu. einfach weil so ein wunderbarer Text darüber ist, wer Jesus ist. Und der ist hammermäßig. Wirklich, wenn man sich wirklich darauf einlässt, was da drinnen steht und was das bedeutet, das kann einen wirklich umblasen. Und das sage ich jetzt nicht einfach nur so, das meine ich auch wirklich so. Ja. Das Thema meiner Predigt ist, wer ist Jesus Christus? Wer ist dieser Jesus, von dem wir die ganze Zeit reden? Wer ist dieser Jesus, dem wir nachfolgen? Wer ist das? Was hat es mit dem auf sich? Und in diesen 5 Versen stecken solche Schätze drinnen darüber, wo wir so wichtige Sachen für uns lernen können. Das erste ist, ich fange an mit den Versen 15 bis 17. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der zuerst Geborene, vor allem Geschaffenen war er da. Denn durch ihn wurde alles geschaffen im Himmel und auf der Erde. das Sichtbare und das Unsichtbare, ob Throne oder Herrschaftsbereiche, ob Mächte oder Gewalten, alles wurde durch ihn geschaffen und alles hat in ihm sein Ziel. Er ist vor allem da und in ihm hat alles seinen Bestand. Im Johannesevangelium, ganz am Anfang, der Johannes hat einen ganz anderen Ansatz, wenn er über Jesus schreibt, steigt Johannes folgendermaßen ein. Wenn man das Johannesevangelium liest, steht da ganz am Anfang die ersten drei Verse. Ich lese aus der Basisbibel. Am Anfang gab es den, der das Wort ist. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Im Griechen steht dann nämlich nicht das Wort, sondern der Wort, um zu verdeutlichen, dass mit dem Wort nicht irgendwas Abstraktes, sondern eine Person gemeint ist, nämlich die Person Jesus. Ja? Am Anfang gab es den, der das Wort ist. Er, das Wort, gehörte zu Gott und er, das Wort, war Gott in allem gleich. Dieses Wort gehörte von Anfang an zu Gott. Alles wurde durch dieses Wort, also durch Jesus, geschaffen. Und nichts, das geschaffen ist, ist ohne dieses Wort entstanden. Jesus ist wirklich ohne Übertreibung und ohne Pathos der Mittelpunkt des sichtbaren Universums und das Zentrum der geistlichen Welt, in die ja viel größer ist und in die unsere sichtbare Welt ja nur eingebettet ist. Es gibt ja da rundherum noch so viel mehr, das wir mit unseren Sinnen nicht wahrnehmen können. Ja. Und alles ist auf ihn hin ausgerichtet. Er steht im Mittelpunkt von dem Allen und er ist derjenige, der das alles am Laufen hält. Ohne ihn würde alles sich buchstäblich in nichts auflösen. Würde es puff machen und es wäre einfach nicht mehr da. Das ist Jesus, das ist der Jesus, dem wir nachfolgen. Und das ist schon auch eine Sache, die mich so ergreift, weil wenn man dann schaut, was Jesus noch alles gemacht hat, dass dieser Jesus dann Mensch geworden ist und so weiter. Ja, was das heißt, was das bedeutet. Was das für ein Schritt war, den Gott bereit war, auf uns zuzumachen. Ich möchte ein bisschen aufs Ebenbild eingehen. Er ist Gott völlig gleich. Er hat Gott für uns greifbar und erfahrbar gemacht, als er als Mensch geboren wurde. Ja. Jesus war quasi Gott zum Angreifen. Gott ist Geist und die ihn nachfolgen müssen, ihn in Geist und in der Wahrheit anbeten, heißt, glaube ich, Johannes Evangelium, Kapitel 4, wenn ich es richtig im Kopf habe. Danke. Ja, Jesus ist Mensch geworden. Jesus hatte einen Körper, einen menschlichen Körper und war dadurch erlebbar, greifbar, sichtbar. Gott hat sich unsere Schuhe angezogen, wie man so schön sagt. Er hat sich unsere Schuhe angezogen. Er hat gesagt, die Sache ist die, das ist ja das, was man heutzutage in unserer Gesellschaft so nicht erträgt, wenn man sowas sagt, aber die Tatsache ist, wir hätten uns ja Gottes Strafe verdient. Es wäre ja, wenn Gott gerecht wäre, dann hätte er die Schöpfung schon längst ausgeknipst. Nach allen furchtbaren Dingen, die da passiert wären, wäre, wenn Gott nur gerecht wäre, wäre alles schon längst zu Ende gegangen. Ja, aber so ist Gott nicht. Gott ist gerecht, aber nicht nur. Gott ist auch bedingungslose Liebe, ja. Weil wir haben Gott abgelehnt, wir laufen allen möglichen nach, nicht nur ihn, und das mache ich ja selber nicht, ich bin ja um nichts besser als irgendwer. Ja? Und trotzdem geht uns Gott den Menschen nach und sucht permanent von sich aus die Beziehung zu uns. Und das ist im Prinzip die Geschichte der Bibel. Die Bibel ist die Geschichte Gottes mit den Menschen, die uns beschreibt, wie Gott, seit es Menschen gibt, den Menschen permanent nachgeht. Und sie nicht sich selbst überlässt, obwohl sie sich abgewandt haben, obwohl sie gesagt haben, wir wollen dich nicht, wir brauchen dich nicht, lass uns in Ruhe, geht Gott ihnen trotzdem nach. Und ich habe euch letztes Mal schon erzählt, und jetzt versteht sie auch vielleicht ein bisschen besser, die Geschichte vom verlorenen Sohn, wo Jesus uns schildert, was für einen himmlischen Vater wir haben, was das Wesen unseres Vaters im Himmel ist, der wie der Sohn seinem Vater zu verstehen gibt, du bist für mich gestorben, mit dir habe ich nichts mehr zu schaffen, ich habe dein Geld, ich mache jetzt, was ich will, bleib mir vom Leib. Und wie man ja die Geschichte kennt, der Sohn macht dann nichts Vernünftiges, der baut sich kein eigenes Geschäft auf oder irgendwas, sondern der verprasst das Geld, hat ein Jahr, zwei Jahre vielleicht ein Leben in Saus und Braus und dann landet er in der Gosse, im wahrsten Sinn des Wortes. Und wird dann zurückkehrt zum Vater, er sieht seinen, dieser Sohn sieht seinen Fehler ein, ja, er sieht, okay, das war ein furchtbarer Fehler, den ich da gemacht habe. Meine einzige Chance ist, dass mich mein Vater als Tagelöhner nimmt, weil dann habe ich wenigstens was zum Essen. Wenn ich schon sonst nichts mehr habe, weil ich habe es verbockt. Und dieser Vater lauft dem Sohn voller Freude entgegen. Der hält ihm keine Moralpredigt. Der hält ihm keine, der schimpft nicht mit ihm und sagt ihm, boah, was hast du da aufgeführt und schau dich an, wie du daherkommst und ich weiß nicht was, ja. Sondern der lauft ihm voller Liebe entgegen und schmeißt eine Riesenparty vor lauter Freude, dass sein verlorener Sohn nicht tot ist, sondern lebt und wieder zurück nach Hause gekommen ist. Ja. Jesus hat uns das Wesen Gottes vorgelebt, weil es ihm ein Herzensanliegen war, uns Gott begreifbar zu machen und weil es ihm so wichtig war, uns zu beweisen, wie ernst es Gott ist, dass er uns befreien will von unserer Schuld und von unserem zutiefst falschen Leben ohne ihn. Erinnert euch letzten Samstag, ohne Gott haben wir dieses Loch in der Seele, das nichts wirklich stopfen kann außer Gott. Ich gehe jetzt weiter im Text, ab Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erste der Toten, der neu geboren wurde. In jeder Hinsicht sollte er der Erste sein, denn so hatte es Gott beschlossen. Mit seiner ganzen Fülle wollte er in ihm gegenwärtig sein. Und er wollte, dass alles durch ihn Versöhnung erfährt. In ihm sollte alles zum Ziel kommen, denn er hat Frieden gestiftet durch das Blut, der es am Kreuz vergossen hat. Durch ihn wurde alles versöhnt, auf der Erde wie im Himmel. Was mich besonders gepackt hat, das mit der Versöhnung ist eine Riesensache. Ja. Das ist die gewaltigste Sache, die jemals stattgefunden hat in der Geschichte. Dass Gott diese Versöhnung für uns bewirkt hat, ja. Aber was mich besonders auch noch ansprechen hat, ist dieser eine Satz, wo steht, er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Und ich finde dann immer so, das sind so Worte, das sind so christliche Schlagworte, ja. Haupt und Leib, das haben wir so oft gehört, das hat der Luther und der Luther hat so toll das formuliert und hin und her, ja. Ich sage es euch ehrlich, Haupt und Leib, das berührt mich nicht, das sind Worte, die mich nicht wirklich berühren. Ja, weil das ist nicht, so rede ich nicht. Jesus ist der Kopf. Und wir als Kirche sind sein Körper. Er ist der Kopf, der alles lenkt und alles steuert. Und wir sind sein Körper, der das ausführt, was er möchte. Ja. Für mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, für mich, wenn ich Kopf und Körper sage, wird das für mich viel näher, berührt mich viel mehr als mit diesen biblisch-christianesischen Begriffen. Ja. Es wird oft gesagt, dass Jesus keine Kirchen gründen wollte und das sagen meistens Leute, die entweder mit der Kirche schlechte Erfahrungen gemacht haben oder die sonst ein Problem mit der Kirche als Institution haben. Und in der Kirche als Institution natürlich, da menschelt es drinnen, so wie überall, wo Menschen am Wirken sind. Nur, das ist wahr und das ist richtig und die Kirche, oder nicht die Kirche, viele Kirchen haben furchtbare Fehler gemacht im Laufe ihrer Geschichte. Ja? Was machen wir dann? Nein, wir regen uns nicht über die anderen auf. Nein, wir schauen, dass wir unser eigenes Haus in Ordnung bringen. Wenn ich sehe, dass es in der Kirche menschelt, dann ist es meine Aufgabe und mein Auftrag, zu schauen, wo menschelt es bei mir? Wo sind meine Charakterfehler? Wo sind meine Charakterschwächen, die es verhindern, dass Jesus durch mich sichtbar wird? Ja. Das ist unser Auftrag, dass ich mich selber ständig eben auch in diesem Austausch mit Jesus bin und eben auch offen bin, dafür zu schauen, wo fehlt's mir noch, wo stehe ich Jesus im Weg. Und deswegen ist das für mich nichts Furchtbares, wenn sich so meine Schatten, meine hässlichen Seiten meines Charakters offenbaren, weil dann sage ich, okay, ja, danke für den Tipp, danke für den Hinweis, da brauche ich deine Hilfe, hilf mir da bitte. Schenk mir da, befreie mich, erlöse mich von mir selber, sozusagen. Ja. Die Bibel braucht oft das Bild vom Kopf und vom Körper. Jesus als Kopf und die Kirche als Körper. Und wirklich, das Bild hat wirklich was gemacht mit mir. Das hat was verändert in mir. Jesus ist der Kopf, er ist das Gehirn und er ist im Kopf ist nicht nur das Gehirn, sondern auch die Augen und die Ohren. Und das heißt, Jesus denkt für uns und Jesus nimmt ja viel mehr wahr. Wir können ja nur diese begrenzte sichtbare Welt sehen. Das viel größere geistliche, spirituelle rundherum, das nehmen wir ja nicht wirklich wahr mit unseren Sinnen. Das nehmen wir in unserem Geist wahr, ja, aber unsere Sinnen können das nicht sehen und wahrnehmen. Außer wenn Menschen Visionen haben, aber das sind in Ausnahmefällen, ja, aber nicht im Normalfall. Und ich als sein Körper oder wir als sein Körper haben den Auftrag, das zu tun, was er uns als Gehirn vorgibt. Es ist so, wir sind also quasi ferngesteuert auf gewisse Weise. Und wenn es euch erinnert, das ist so arg für uns, dass es gut ist, ferngesteuert zu sein, das haltet unser westliches Denken überhaupt nicht aus, wie dieses wo das Individuum so wichtig ist, diese Selbstverwirklichung und wo das Ich so ganz zentral ist. Ich muss mich selber leben, ich möchte mich finden, ich möchte mich ausleben und so weiter. Ja. Das führt uns aber alles in die Irre und in eine Sackgasse rein. Ja. Die wirkliche tiefe innere Freiheit ist darin versteckt, wenn wir genau das bereit sind aufzugeben, den Schritt zurückzumachen und uns von Jesus fernsteuern lassen quasi, ich sage das jetzt einfach einmal so, dorthin, wo er uns haben will. Wenn Sie euch erinnern, kannst du es erinnern, letzten Samstag, I'm a fool for Christ, whose fool are you? Wir machen immer für jemanden den Wurstl. Was denn? Ah ja, ich sage es auch für die zu Hause. Der Martin Luther hat gesagt, der Mensch ist ein Reittier und er ist entweder vom Teufel geritten oder von Gott. Also wenn ich es mal aussuchen kann, dann nehme ich lieber Gott. Ja, weil der meint es gut mit mir. Der liebt mich. Der will das Beste für mich. Und das ist die wahre Freiheit. Weil wenn ich Gott ablade, dann lade ich mal was anderes auf. Aber irgendwas habe ich immer aufgeladen. Ja, wir sind nicht unabhängig, das stimmt einfach nicht. Dieses Konzept ist einfach falsch. Jesus will durch seine Kirche in dieser Welt hier handeln. Genau so, und zwar, das ist ja der Clou, genau so, wie er das damals gemacht hat, wie er im heutigen Israel durch die Gegend marschiert ist als Wanderprediger. Er hat die Botschaft weitergegeben. Und er hat Menschen, und er hat auf übernatürliche Weise durch Gottes Kraft, übernatürliche Kraft ins Leben von Menschen hineingewirkt. Ja, und das kann sein durch körperliche Heilungen, so wie es der Joachim erlebt hat, ne? Oder eben, ich meine, das sind so, das, was die Stefanie erzählt hat, ja, das dürfen wir bitte nicht geringschätzen. Das können so starke innere Blockaden sein, ja. Das ist für einen trivial, aber wenn man selber davon betroffen ist, sind das ganz schwierige Sachen. Und dann ist das so ein Schritt in die Freiheit, wenn Jesus einen hilft, da drüber zu steigen. Ne? Und auch das oder andere übernatürliche Wirkungen oder prophetische Worte, Eindrücke, wo Gott uns plötzlich Dinge über wildfremde Menschen zeigt. Wie soll man das wissen, ja? Aber Gott will, zeigt uns das, weil er diesen Menschen tief berühren und zu sich hinziehen will. Ja. Und eigentlich sind wir beauftragt, mehr zu tun, als er gemacht hat. In Johannes Evangelium Kapitel 14, Vers 12 sagt Jesus selber, wer an mich glaubt, wird genau solche Taten vollbringen. Kranke heilen, Dämonen austreiben, Taube hören, Blinde sehen, Gelähmte stehen auf, marschieren herum und so weiter, die ganze Palette. Wie ich sie vollbringe, Tote werden wieder lebendig. Ja, ja, er wird noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Und das ist das, was uns anvertraut hat, ganz praktisch. Und es ist so wichtig, dass wir das aus dieser übergeistlichen Sphäre runterholen und dass es das mir und uns allen bewusst wird. Das ist ein ganz konkreter, praktischer Auftrag. Das ist nicht irgendwie sowas da weit weg, da oben irgendwo. Das ist für heute, hier und jetzt. Und da sind noch zwei Sachen, die uns als Vineyard-Bewegung so wichtig sind. Das eine ist eben diese Überzeugung, dass unser Auftrag darin besteht, den Dienst von Jesus fortzusetzen. Und so wie ich letztens gesagt habe, nicht? Einerseits die Botschaft weitergeben, wer ist Jesus, was hat er für dich getan, was kannst du in ihm haben und was sind die Konsequenzen, wenn du ihn ablehnst, das gehört auch dazu. Ja? Und auf der anderen Seite diese übernatürlichen Kraftwirkungen. Beides gehört zusammen und Kraftwirkungen ohne Botschaft helfen den Menschen nicht weiter. Wenn du betest für einen Menschen, der wird geheilt und lebt sein Leben weiter ohne Gott, ja, was hat er dann davon? Und auf der anderen Seite fehlt auch was, wenn die Menschen zwar Jesus als Erlöser verstehen und das akzeptieren, aber wenn die Kraft dahinter fehlt. Also, die gehören zusammen und das eine ist ohne das andere nicht vollständig. Ja. Es braucht beides. Und dann gibt es noch dieses andere Vineyard-Schlagwort, wo es mal heißt, so everyone gets to play. Das hört man in der Vineyard-Bewegung oft. Ja. Dieses kann man übersetzen so, jeder kann mitmachen, jeder darf mitmachen. Ja. Aber in Wirklichkeit, das Spannende ist, das ist nur die zweite Hälfte eines Satzes und die erste Hälfte ist genauso wichtig. Der ganze Satz lautet nämlich, ich lese ihn euch auf Englisch vor, we have to get the hype out of the ministry where everyone gets to play. Okay? Ich habe den für mich jetzt nicht wörtlich übersetzt, sondern sinngemäß übertragen ins Österreichische. Und wenn ich den ins Österreichische übertrage, dann würde ich sagen, wir müssen dem Dienst das Übergeistliche runterräumen, damit jeder mitmachen kann. Versteht ihr? Und das Übergeistliche runterräumen heißt, das ist nicht irgendwas, was nur irgendwelchen ganz besonders heiligen Leuten gegeben ist und wir armen kleinen Normalo-Christen, aber nein, es gibt keiner. Das Gegenteil ist wahr, der ganz kleine Normalo-Christ ist beauftragt und nicht nur beauftragt, das will ihm Jesus ja schenken, dir, mir, uns allen, dieselben Sachen zu machen, die Jesus gemacht hat. Also raus aus diesem übergeistlichen, übersteigerten und runter ins bodenständige, praktische. Ja. Und natürlich, wenn es jetzt die Sachen betrifft, natürlich hat jeder unterschiedliche Gaben. Das sagt uns die Bibel auch, ja. Aber grundsätzlich steht jedem von uns alles zur Verfügung. Manche sind da besser, andere sind dort besser. Einer betet in Sprachen, eine andere nicht, ja. Aber grundsätzlich steht uns zur Verfügung, ja. Also, und ich komme auf noch was ich auf die Gemeinde hin auslege, ja. Da steht in dieser Satz im Vers, ich habe das leider nicht in mein Konzept reingeschrieben. Mit seiner ganzen Fülle wollte er in ihm, in Jesus gegenwärtig sein, ja. Und natürlich will Paulus uns damit sagen, dass Jesus den Vater allumfassend repräsentiert, ja. Er ist wie der Vater, ja. Aber das heißt für uns, wenn wir wie Jesus sind, ja, dann soll das, diese ganze Fülle auch in seiner Kirche, in seinem Körper, in dir und mir sichtbar werden. Im Epheserbrief steht das, Kapitel 1, Vers 23, alles hat Gott ihm, also Jesus, zu Füßen gelegt und ihm zum Kopf über die ganze Gemeinde gemacht. Sie ist sein Körper, So, also auf diese Weise, ist sie, die Gemeinde, die ganze Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, Christus. Das ist unsere Arbeitsbeschreibung. Jesus wünscht sich, dass in uns, in dir und mir, die ganze Fülle von Jesus Christus sichtbar und erlebbar wird. In Timotheusbrief schreibt der Paulus, Kapitel 3, Vers 15, die Gemeinde des lebendigen Gottes, also die der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit ist, in der neuen Genfer Übersetzung steht das so drinnen in diesen Worten, die Gemeinde des lebendigen Gottes, die der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit ist. Wer ist die Wahrheit? Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Ja. Und das ist für mich ein gewaltiger und eigentlich auch ein, es ist großartig, es ist wunderschön, aber es ist auch unglaublich respekteinflößend. Es ist keine Kleinigkeit, wenn ich als Kind von Jesus und als Teil seiner Kirche den Auftrag, den Job habe, Jesus sichtbar zu machen. Ich bin der, der für die Menschen um mich herum Jesus zum Angreifen sein soll. Und gleichzeitig sind wir das auch als Gemeinschaft, weil wir halt dann in der Gemeinschaft dann erst durch die Vielfalt ja viel mehr noch sichtbar wird als durch einen Einzelnen. Ja. Aber das ist unser Job, Jesus zum Angreifen. Und mir persönlich ist das nicht eine, das ist mal 17 Nummern zu groß. Ja. Ich kann das nicht. Ich habe keine Chance, das aus mir herauszuleben. Ja. Und das ist auch gut so. Das ist auch richtig so. Und die einzige Chance, das zu leben, ist Jesus in mir. Dass Jesus in mir zunimmt, dass Jesus immer mehr wird in mir. Und ich, dieser alte Mensch, der von Gott nichts wissen will, dieser ich-bezogene, egoistische Mensch, dieser verletzte, bedürftige, defizitäre Mensch, dass der immer weniger wird und dass immer mehr diese Wahrheit, diese Schönheit, diese Erfüllung, die nur in Jesus zu finden ist, in mir sichtbar und wirksam wird. Und es ist so, ich komme nochmal zurück auf das Ferngesteuertsein, ja, erst meine Selbstaufgabe macht es möglich, dass ich wirklich ganz dorthin komme, ja. Erst wenn ich alles menschliche, natürliche, gewohnte, selbstverständliche loslasse, kann das, was Jesus in mich reingelegt hat, wirklich sichtbar sein. Und das ist keine Kleinigkeit. Das sind ganz, ganz tiefgehende, gravierende Dinge. Und das, deswegen ist es auch okay, ja, so wie die Michaela das gesagt hat, dass dieses Brüten, dass das oft nicht von heute auf morgen geht. Natürlich erleben wir Wunder, ja. Ich will das nicht sagen, dass das nicht passiert, überhaupt nicht, ja. Und es wird in Zukunft wahrscheinlich noch wesentlich öfter passieren. Aber jetzt ist es, stehen wir, wo wir stehen. Und das macht nichts, ja. Das Volk Israel war 400 Jahre lang Sklave, bis sie befreit worden sind. Und das war Gottes Plan. Schräg, oder? Aber Jesus wollte sie ja, das war nicht sein Ziel. Und so will Jesus uns auch herausführen, Schritt für Schritt. Und es dauert so lange, wie es dauert. Das liegt in seiner Hand. Er macht das uns. Unser Job ist es, ihm zu vertrauen, dass er es gut macht. Dass wir nicht hinterherhinken, aber auch nicht vorauseilen. Weil wie die Israeliten damals in der Wüste, wie Gott gesagt hat, okay, ihr wollt jetzt das heilige Land nicht, dann kriegt ihr es auch nicht. Wie sie dann selber das da reinmarschieren wollten, haben gesagt, na Gott, jetzt, wir haben es verstanden, jetzt probieren wir es doch. Nix war es. Die sind verjagt worden. Die sind quasi auf gut Wienerisch mit nassen Fetzen wieder zurückgejagt worden. Die Völker, die eine Generation später von den Juden, zack, ausgelöscht wurden. Wie komme ich dorthin? Und da sind wir bei Jesus, dem Versöhner. Und da sind wir bei dem, im Text steht, für heute steht, er wollte, dass alles durch ihn Versöhnung erfährt. Ja, durch ihn wurde alles versöhnt. Ja. meisten Zitate sind aus der Basisbibel. Das ist so quasi die neue Lutherbibel, kann man sagen. Und das führt mich zurück zu meiner ersten Predigt über den Kolosserbrief, wo ich gesagt habe oder wo ich erkannt und begriffen habe, die lebensverändernde Kraft Gottes wird in dem Ausmaß in mir sichtbar, in dem Ausmaß, wie ich Gottes Gnade und Vergebung verstanden und angenommen habe. Ja. Und deswegen ist dieser Jesus, dieser Versöhner, der Schlüssel für das alles. Wir brauchen wirklich dringend Versöhnung. Es ist so, wenn ich mich selber anschaue, ich brauche das immer wieder dringend und immer wieder aufs Neue, weil ich ein unvollkommener Mensch bin. Ich bin in Jesus Christus eine neue Schöpfung. Das ist so und das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Aber es ist eben auch noch dieser alte Mensch, der von Gott nichts wissen will in mir. Ja? Diese Spannung müssen wir aushalten. Und wir dürfen da nicht... Ja, wir dürfen weder bei der einen noch bei der anderen Seite vom Pferd fallen, dass wir nur den Sünder sehen und nur den Sieger. Es ist beides da und es ist halt so. Auch wenn es uns das manchmal nicht so taugt und wir gern schon alles perfekt hätten, aber es wird ja kommen. Gott sagt, die Leiden, der Paulus sagt, die Leiden dieser Zeit sind bedeutungslos im Vergleich dazu, was uns erwartet. Wenn wir mal bei Jesus sind, das vergessen wir auch bei uns im Westen so gern. Wir sind so gegenwartsbezogen, so diesseitsbezogen und übersehen so leicht, dass es da ja noch was viel Größeres, Besseres und Schöneres gibt. Ja. Wir brauchen zuallererst Versöhnung mit Gott. Ich habe es schon letzten Samstag gesagt, wo Jesus im Johannesevangelium schreibt, die Sünde besteht darin, dass die Menschen nicht an mich glauben. Das ist unser Grundproblem. Und aus dem kommt alles Weitere. Ja? Und das ist so. Ja? Wir sind halt Menschen, aber wir sind nicht Sklaven dieser Geschichten. Wir sind nicht dazu verdammt, bis unser Lebensende und in alle Ewigkeit so zu leben. Das ist ja das Entscheidende. Der Punkt ist ja nicht das Hier und Jetzt, dass es halt noch nicht perfekt ist. Der Punkt, der so wichtige Punkt für mich ist, wir sind nicht dazu verdammt, da stehen zu bleiben. Wisst ihr? Das ist mir so wichtig. Bei allem, was wir an uns sehen, was uns jetzt noch nicht so taugt und wenn wir sagen, ich hätte so gern, dass es anders und so wäre. Ja, natürlich. Aber wir sind nicht dazu verdammt, da zu bleiben. Es gibt eine Lösung, es gibt einen Ausweg und Gott ist treu. Wir haben es heute von der Stefanie gehört, vom Joachim eigentlich auch, ja. Und von der Michaela. Und ich habe so viele Geschichten aus meinem Leben, ja. Jesus hat Frieden gestiftet. Durch ihn wurde alles versöhnt auf Erde und im Himmel. Und das ist das für mich das größte und kostbarste Geschenk, das Gott uns geben kann, dieser Frieden. Dass Jesus uns wirklich Frieden schenken kann. Und das ist nicht erst seit Corona das, was wir so dringend brauchen. Diesen tiefen Frieden in unserem Herzen. Ich habe am Montag, wann haben wir telefoniert? An dem Mittwoch. Ist egal. Wie wir telefoniert haben, habe ich so ein bisschen zurückgedacht, 30 Jahre oder 25 Jahre zurückgedacht und festgestellt, vor 25 Jahren waren meine Informationsmedien die Tageszeitung Freitag und Samstag, Nachrichten im Fernsehen und den Spiegel habe ich abonniert gehabt. Das war's. So, und jetzt überlegt einmal, was wir uns heute alles an Informationen reinziehen. Ich eingeschlossen. Und dann wundern wir uns, warum wir so gestresst, so überreizt, so müde, so erschöpft sind, so gehetzt uns fühlen. Ja? Aber das macht nichts. Das macht deswegen nichts, weil wir sind nicht dazu verdammt, da drinnen stecken zu bleiben. Jesus kann und wird uns da frei machen. Und Jesus kann und wird uns den Frieden schenken. Ich habe so als Teenager viel Science-Fiction-Serien gelesen, so Perry Rhodan von den allerersten an und so. Ja, habe ich gelesen, ist so super. Ja. Und da ist immer so diese großartige Vision, 2050 gibt es eine Weltregierung und die Menschen leben in Frieden und Kriege und das alles liegt hinter uns. Und dann schauen wir uns an, wie die Welt ausschaut heute, 2020, 50 Jahre, nachdem diese Sachen geschrieben worden sind. Von Frieden ist dann nicht viel zu merken, ja. Weil der Frieden nur in Jesus zu finden ist. Ich möchte zusammenfassen, vielleicht können wir jetzt die nächste Folie zeigen. Das sind so meine drei wichtigen Punkte für heute. Jesus steht über allen und jeden im sichtbaren und unsichtbaren Bereich. Er ist der Oberboss. Ich weiß nicht, wie man sonst noch sagen sollte. Das ist so mein, das, was mir einfällt, das Wort. Wenn wir ihm nachfolgen, und das ist für mich echt auch ein Hammer, wenn wir ihm nachfolgen, dann ist er der Kopf und ich bin sein Körper. Ich bin sein handelndes Organ. Das ist keine Kleinigkeit. Das ist keine Kleinigkeit. Das ist ein Riesenauftrag, aber ein wunderschöner Auftrag auch. Ein unglaubliches Geschenk, dass wir das sein dürfen. Ja. Und das alles wird uns dadurch möglich, dass Gott uns mit unserem Vater im Himmel versöhnt und Frieden gestiftet hat. Ich sage es noch einmal andersherum. Es gibt, Jesus bietet uns zwei Dinge an. Sagen wir es so herum. Jesus hat, und das Angebot von Jesus ist, dass er uns zwei Dinge anbietet. Das erste ist, dass er Frieden gestiftet hat und wir ein zutiefst versöhntes Leben führen können, wenn wir uns auf ihn einlassen und wenn wir unser Leben ihm in die Hand geben. Das ist das Leben, das möglich ist. Das ist die ganz wichtige Lebensentscheidung, die wir treffen müssen, vor der jeder Mensch steht. Und der zweite Schritt ist, und das ist, glaube ich, das ist etwas, das wird mir immer mehr bewusst, weil ich da aus einer Kultur komme, in der das, die, also einer christlichen Kultur, muss ich dazu sagen, die da das nicht sehen und wahrnehmen, wahrgenommen hat, nämlich, Jesus hat mich, wenn ich ihm in mein Leben in seine Hand gebe, zu seinem und uns gemeinsam, zu seinem Körper zusammengefügt, den er als Kopf steuern und durch den er hier und jetzt für die Menschen um mich und uns herum erlebbar werden will. Ja. Und in unserer christlichen Kultur in Österreich, in vielen Kreisen ist das so, nicht nur bei uns, weltweit, wurscht, in der christlichen Kultur, die uns geprägt hat, ja, ist viel Wert auf diese Entscheidung für Jesus gelegt worden. Und das war das Riesenthema. Menschen müssen sich bekehren, 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 bekehren. Die Bekehrungen waren das Maß der Qualität einer Kirche. Und da fehlt aber was Entscheidendes. Menschen können sich nur dann bekehren, wenn die, die in der Kirche sind, Schritt für Schritt lernen, der Körper von Jesus zu sein. Wenn wir, ich, du, wir alle gemeinsam immer und viel besser, als wir es jetzt schaffen, es ist nicht nichts, wir haben ja schon Dinge, es passieren ja Dinge, ich will ja nichts schlecht reden, sondern es ist noch so viel mehr möglich, ja, darum geht's. Das, was wir jetzt erleben, ist so ein erster Vorgeschmack von was viel, viel Größerem, was noch für uns kommen, was noch kommen kann, ja. Aber da ist es wichtig, dass wir verstehen, mit dieser Entscheidung ist es nicht getan. Dann fängt die Arbeit eigentlich erst an oder der Auftrag, und der ist, dass ich mich von Jesus Schritt für Schritt umgestalten lasse und in ihn verwandeln lasse, dass ich mich öffne und nicht bleib, wie ich bin, sondern bereit bin, mich auf ihn einzulassen, mich von ihm verändern zu lassen und mich auf dieses Wagnis und dieses Abenteuer einlasse, dass ich sage, ja, Jesus, hilf mir, mach du es mir möglich, dass Menschen dich durch mich erleben. Und ich denke mal, ich glaube, auf dieser spannenden Reise sind wir jetzt gerade. Deswegen reite ich so herum auf den geistlichen Übungen und dass wir Zeit mit Gott verbringen und Zeit in Gottes Gegenwart verbringen und so, weil das so ein wichtiger Schlüssel ist, weil das uns fähig macht. Das ist das, wo Jesus mehr Raum kriegt, mehr Platz kriegt und mehr in uns wirken kann. Genau. Und das ist seine Einladung. Und ich persönlich sage, muss sagen, das ist eine Riesensache. Es ist mir erst jetzt bewusst geworden, nämlich neu bewusst geworden, was für ein unglaublich großer Auftrag das ist. Aber ich möchte mich gern darauf einlassen, weil ich weiß, Jesus in mir, mit Jesus in mir geht das. Mit Jesus mir in ihr ist das möglich. Und ich weiß, dass das das Beste ist. Dass das das beste Leben ist, das denkbar ist. Wenn ich mich selber aufgebe, Jesus in die Hand lege und ihn durch mich wirken lasse, das ist seine Einladung an uns. Und damit möchte ich abschließen. Amen.